NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Die SPD gewinnt die Bürgerschaftswahl in Hamburg, braucht künftig aber einen Koalitionspartner. Dazu Reaktionen aus Berlin und der Kommentar im Echo des Tages. Dänemark gedenkt der Terroropfer vom vergangenen Wochenende. Steigt die Gefahr terroristischer Anschläge auch bei uns? Außerdem berichten wir über die aktuelle Lage im Osten der Ukraine, über die Krisensituation der EU-Finanzminister zu Griechenland und am Ende unserer Sendung über die Rosenmontagsumzüge im Rheinland. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wo ist die Überraschung? Hamburg wird auch künftig von der SPD regiert. Doch es gibt viele Aspekte an dieser Bürgerschaftswahl, die bedeutsam sind. So ist die SPD jetzt auf einen Koalitionspartner angewiesen und wird mit den Grünen verhandeln. Die Wahlbeteiligung ist auf ein historisches Tief gesunken. Die CDU fuhr das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein. Die FDP hingegen kann seit langer Zeit wieder Punkte gut machen. Und die AfD zieht in Hamburg erstmals in ein westdeutsches Landesparlament ein. Ergebnisse, die am Tag nach der Wahl auch in den Berliner Parteizentralen analysiert wurden.
Wir stehen hier bass erstaunt vor dem, was ihr in Hamburg hingekriegt habt.
Mit diesen Worten gratulierte der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel Hamburgs ersten Bürgermeister Olaf Scholz zum Wahlsieg. Von Scholz lernen heißt siegen lernen, sagte Gabriel. Verlässliches Regieren sei wichtig.
Wenn Politik sich lohnt, wenn sich Leistung auch in der Politik lohnen soll, dann konnte eigentlich kein anderes Wahlergebnis herauskommen. Denn ihr habt wenig versprochen, alles gehalten und ihr habt vor allen Dingen gezeigt, dass wirtschaftliche Kompetenz und soziale Kompetenz keine Gegensätze sind, sondern zusammengehören.
Mit Blick auf die Umfragewerte der SPD im Bund von rund 25% räumte der Vizekanzler ein, die SPD sei zwar im Norden stark, aber im Süden und Osten noch zu schwach. Jubel auch bei den Grünen. Sie freuen sich, dass die absolute Mehrheit der SPD geknackt ist und Scholz nun einen Koalitionspartner braucht. Die Grünen wollen mit der SPD ein Bündnis eingehen. Die Parteivorsitzende Simone Peter sagte aber in Berlin, eine rot-grüne Koalition werde es nur geben, wenn die Inhalte stimmten.
Wir werden unsere Inhalte anbieten, aber wir werden auch hart verhandeln und uns jetzt hier nicht billig verkaufen wollen.
Weisiger Scholz warnte daraufhin die Grünen vor zu großen Ansprüchen. Als ein ernüchterndes Ergebnis hat die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel das Abschneiden ihrer Partei bei der Wahl in Hamburg bezeichnet.
Wir sind alle der Meinung, dass es ein bitteres Wahlergebnis ist, trotz eines sehr engagiert und auch gemeinsam geführten Wahlkampfes in Hamburg.
Als einen Grund für die Niederlage nannte Merkel die fehlende Aussicht auf eine Machtübernahme in der Hansestadt durch die Union.
Ich glaube, es war in diesem Wahlkampf spürbar, dass die Machtoptionen für die CDU sehr eingeschränkt von den Bürgerinnen und Bürgern nur gesehen wurden, was auch dazu geführt hat, dass sicherlich manch einer, der im Grundsatz noch CDU gewählt hätte, diesmal seine Stimme nicht der CDU gegeben hat.
Jubel herrschte heute bei den Freien Demokraten. Parteichef Christian Lindner sagte:
Wir waren natürlich alle erleichtert und erfreut über das Ergebnis des gestrigen Abends.
Lindner warnte aber zugleich vor Übermut. Die FDP habe ihr Tief bundesweit noch nicht überstanden.
Wir sind nicht über den Berg.
Zu den Gewinnern der Wahl zählt sich auch die Linke. Parteichef Bernd Rixinger spricht von einer sehr positiven Stimmung in der Partei.
Wir können, glaube ich, bei den weiteren Wahlen drauf aufbauen. Die Botschaft ist, die Linke ist auch im Westen da und wird stärker.
Erstmals hat die AfD den Einzug in ein westdeutsches Landesparlament geschafft. Parteichef Bernd Lucke sieht das als Durchbruch und Signal für die nächsten Landtagswahlen.
Was mir vor allem an diesem Resultat wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt 4-mal hintereinander in Landesparlamente eingezogen sind.
Nicht ganz so zufrieden äußerte sich Lukes Co-Vorsitzende Frauke Petri. Man hätte in Hamburg mehr schaffen können, wenn man mehr auf das nationalkonservative Profil der AfD gesetzt hätte, sagte Petri.
Aus Berlin berichtete Thorsten Huhn. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg und mögliche bundespolitische Folgerungen, die von ihr ausgehen, sind auch Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Dietmar Riemer kommentiert.
Für SPD und CDU war das ja mal ein lehrreicher Abend in Hamburg und dazu noch sehr einfach zu begreifen. Denn das Wahlergebnis enthält ja keine geheimnisvollen und deshalb nur schwer zu entziffernden Botschaften, sondern Erkenntnisse, die auf der Hand liegen. In der SPD müssen sie es wohl immer wieder neu lernen. Wahlen gewinnt man in der Mitte. Partei, Programm und Kandidat bzw. Amtsinhaber müssen ein stimmiges Gesamtkunstwerk sein, das ohne große Erklärungen vom Wahlvolk verstanden wird. Dann klappt's auch in der Wahlurne. Die Hamburger SPD hat diesen kleinen Katechismus für Volksparteien nicht nur begriffen, sondern, und jetzt wird's wichtig, sogar umgesetzt, und zwar ohne Vorbehalte. Auf den Bund übertragen merkt man's natürlich gleich. Das war das ganze Gegenteil von dem, was sich die Partei bei den letzten beiden Bundestagswahlen angetan hat. Bis zur nächsten Runde ist noch Zeit genug, um es 2017 dann richtiger zu machen. Olaf Scholz regiert in Hamburg und entschuldigt sich nicht dafür, sondern ist auch noch stolz drauf. Das wäre ja mal ein Ansatz für die Bundes-SPD, der ihre große Reformleistung in den Jahren 2003 bis 2005 immer noch irgendwie peinlich ist. Man begreift es nicht. Im Adenauerhaus hingegen haben sie es schon begriffen. Großstadt hin oder her, bei einer Partei vom Zuschnitt der CDU kommt es in diesem Milieu doch weniger auf das Programm als vielmehr auf den Kandidaten an. Denn auch die CDU kann Großstadt. Von Weizsäcker hat es im alternativen Westberliner Asphaltdschungel bewiesen, Petra Roth am Roten Pflasterstrand in Frankfurt und Ole von Beust im SPD-Erbhof Hamburg. Bei aller Unterschiedlichkeit der drei hatten sie nämlich eine Gemeinsamkeit. Einen wahrnehmbaren Abstand zur eigenen Partei. Das machte sie in der Großstadt mehrheitsfähig. Insofern hatte der nette Herr Wersig in Hamburg natürlich noch weniger als gar keine Chance und wird sie auch nie haben. Die CDU wird mit diesem Strukturdefizit leben müssen. Man kann eben nicht alles haben, vor allem wenn man Merkel hat. Bis zu ihrem politischen Ableben ist sie die Lebensversicherung der Union. Was sieht man noch auf dem Boden der Hamburger Wahlurnen? Nun eine FDP, die sich aus eigener Kraft aus dem Wachkoma zurückmeldet und nun besserer Laune sein kann und darf. Mehr lässt sich dazu noch nicht sagen. Bei Linkspartei und Grünen keine besonderen Vorkommnisse. Die üblichen Schwankungen, mal zum Nachteil, mal zum Vorteil. Gestern war Letzteres für die Grünen der Fall. Viel Spaß mit Olaf Scholz. Ein strenger Herr, der sich nicht scheuen würde, im Fall des Notfalls auch mal bei der FDP anzurufen. Da wäre sogar Anschluss unter dieser Nummer. Und die AfD? Es hätte besser kommen können, aber auch schlimmer. Jedenfalls kommen sie dem Bundestag näher, Meter um Meter. Für die Große Koalition war das übrigens kein so schöner Abend. Die Hamburger Stimmen werden im Bundesrat nun fehlen. Aber das wird die Kanzlerin nicht sonderlich stören. Die Große Koalition hat dort eh keine Mehrheit. Deshalb heißt es für die Große Koalition in Berlin weiter so, bis dass die Wahl uns scheidet.
Ein Kommentar von Dietmar Riemer. Die terroristischen Anschläge in Kopenhagen am vergangenen Wochenende, bei denen 3 Menschen starben, unter ihnen der mutmaßliche Attentäter, erschüttern das Land. Doch einschüchtern lassen will sich Dänemark nicht. Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt ruft die Dänen dazu auf, die Demokratie und ihre Werte zu verteidigen. Königin Margarete appelliert an die Bevölkerung, zusammenzustehen. Die Polizei nahm währenddessen 2 Männer fest, die sie für Komplizen des Attentäters hält. Einzelheiten von Randy Häusler.
Die Flaggen im ganzen Land und natürlich auch auf dem Kopenhagener Rathaus, sie wehen heute auf Halbmast, an diesem Tag der Trauer. Schwarz gekleidet war auch die Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, als sie sich heute Nachmittag den Fragen der internationalen Presse stellte. Im Vordergrund natürlich die Frage nach dem Täter und eventuellen Verknüpfungen zu Terrororganisationen. Er war der Polizei wegen verschiedener Verbrechen bekannt, darunter auch schwere Gewaltakte. Er hatte Verbindung zu einer kriminellen Bande in Kopenhagen. Aber ich möchte auch sehr deutlich machen, wir haben derzeit keinen Hinweis darauf, dass der Attentäter Teil einer Zelle war, die ihn an den Punkt gebracht hätte, den er jetzt erreicht hat. Keine Terrorzelle also. Doch der Täter hatte offenbar Unterstützung. So gab die Polizei heute bekannt, dass sie 2 mutmaßliche Mithelfer des Täters festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt hat. Polizeiinspektor Jürgen Sko wollte bei dem Pressebriefing heute Nachmittag jedoch keine Details nennen. Wir haben 2 Personen, die verdächtigt werden, dem Schützen für seine Attentate Hilfe geleistet zu haben. Dänische Medien wollen hingegen erfahren haben, dass die beiden Verdächtigen möglicherweise geholfen haben, Waffen zu besorgen und dass sie dem mutmaßlichen Täter Zuflucht gewährt hätten. Und auch über den mutmaßlichen Täter selbst kommen immer mehr Informationen ans Licht. Der 22-jährige Omar Abdel Hamid El Hussein ist in Dänemark geboren und aufgewachsen und er hat eine umfassende kriminelle Geschichte. Bank- und Gewaltverbrechen, Bandenkriminalität. Weil er einen Mann in einer S-Bahn niedergestochen und schwer verletzt hatte, hat er eine einjährige Haftstrafe abgesessen. Erst vor 2 Wochen war er entlassen worden. Terrorforscher Lars Erslev Andersen. Es ist klar, dass wenn man Leute erschießen will, die an einer Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit und Gotteslästerung teilnehmen, und wenn man dann die jüdische Gemeinde aufsucht und dort auf Menschen schießt, dann hat man die Grenze von Bandenkriminalität zu Terrorismus überschritten. Freunde des jungen Mannes berichten in dänischen Medien, El Hussein habe zwar die Moschee besucht, sei aber nicht besonders religiös gewesen. Andere beschreiben ihn als einsam, als einen, der Hilfe gebraucht hätte. Es wird noch einige Tage, wenn nicht Wochen dauern, bis die Dänen Antworten bekommen auf die Frage nach dem Warum, nach den Motiven des Täters. Ihre Ministerpräsidentin versicherte aber auch heute wieder, dass die fundamentalen Werte Dänemarks nicht in Gefahr seien. The freedom of speech. Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind für uns Dänen grundlegende Rechte. Sie sind unantastbar.
Soweit die dänische Ministerpräsidentin. Die Sorge vor terroristischen Anschlägen wächst auch in Deutschland. Gestern wurde kurzfristig der größte Karnevalsumzug im Norden in der Stadt Braunschweig abgesagt, nachdem es konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag gab. Hinweise, die sich nicht bestätigten, Festnahmen oder Durchsuchungen gab es bislang nicht. Doch die Sicherheitsbehörden sind alarmiert und die Politik diskutiert wieder darüber, wie wir mit der Gefährdung umgehen können und sollten. Mehr dazu von Dagmar Pepping.
Die Enttäuschung sitzt bei vielen Braunschweigern noch immer tief. Beim traditionellen Rosenmontagsempfang im Rathaus zeigten Karnevalsanhänger aber auch eine andere Regung. Trotz.
Ja, es ist eine gewisse Jetzt-erst-Recht-Stimmung. Man wird auch weitermachen. Man lässt sich da nicht von unterkriegen.
Lassen uns das nicht versauen.
Die Ruhe bewahren will auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Der SPD-Politiker informierte im Landtag hinter verschlossenen Türen Abgeordnete über die Gründe für die Absage. Vertraulich. Auch nach dem rund 2-stündigen Gespräch drang wenig über die Hinweise oder über den Stand der Ermittlungen nach außen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Unbekannt. Noch gäbe es keinen Tatverdächtigen, teilte eine Sprecherin mit. Innenminister Pistorius verteidigte nach der Sitzung im Landtag erneut die Entscheidung, den größten Karnevalsumzug in Norddeutschland abzusagen. Es habe sehr konkrete und belastbare Hinweise gegeben.
Vertrauenswürdige Informationen, die sorgfältig überprüft wurden über Nacht und bei denen man zu dem Ergebnis gekommen ist, sie sind so belastbar und so hinreichend konkret, dass man die Gefahr einfach nicht eingehen kann, dass irgendein Mensch zu Schaden kommt.
Hinweise auf weitere mögliche Anschlagsziele in Niedersachsen gäbe es derzeit aber nicht, betonte der Innenminister. Der abgesagte Karnevalsumzug in Braunschweig. Dazu vor einigen Wochen das Demonstrationsverbot in Dresden, nachdem der dortige Chef der islamkritischen Pegida-Bewegung Drohungen erhalten hatte. Hat sich die Sicherheitslage in der Bundesrepublik verschlechtert? Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält die sogenannte Gefährdungslage in Deutschland weiterhin für hoch. Ministeriumssprecher Johannes Dimroth drückte die Meinung seines Vorgesetzten beeindruckend gestelzt aus.
Deutschland steht wie andere Staaten, die einen gemeinsamen Raum der Werte darstellen, ebenso auch in einem gemeinsamen Gefahrenraum und steht im Fokus des internationalen Terrorismus.
Wolfgang Bosbach, der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, wagte sich mitten rein in diesen Gefahrenraum und nahm als begeisterter Karnevalist am Kölner Umzug teil. Der CDU-Politiker bringt seine Haltung auf den Punkt.
Angst ist kein guter Ratgeber.
Allerdings warnte auch Bosbach davor, die Gefahr von Anschlägen hierzulande zu unterschätzen.
Seit dem Jahr 2000 sind 10 Anschläge in Deutschland entweder fehlgeschlagen oder sie sind vereitelt worden durch Fahndungserfolge der Behörden. Ein Anschlag hatte leider Erfolg auf dem Flughafen Frankfurt. Aber wir haben auch Glück gehabt in den letzten Jahren.
Glück gehabt, anders als die Menschen in Paris, Kopenhagen oder Ottawa. Die deutsche Polizei und die Nachrichtendienste räumen ein, dass sie nicht alle als gefährlich eingestuften Islamisten im Land rund um die Uhr überwachen können. Dazu fehlt das Personal. Nach den Anschlägen von Paris hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière eine Überprüfung in Auftrag gegeben, ob die deutschen Sicherheitsbehörden ausreichend ausgestattet sind. Das Ergebnis dieser Analyse drückte de Maizières Sprecher wieder gewohnt gestelzt aus.
Nach unserem Eindruck ist es so, dass die Sicherheitsbehörden hinreichend ausgestattet sind, dass sie mit Stand heute ihre gesetzlich zugewiesenen Aufgaben effizient wahrnehmen können.
Eine absolute Sicherheit könne es aber nicht geben.
Die Gräueltaten der Terrororganisation IS führen zur Destabilisierung ganzer Staaten, nicht nur in Nahost, sondern auch im Norden Afrikas, ganz konkret in Libyen, das sich seit Monaten in einem blutigen Bürgerkrieg befindet. Und in diesen mischt sich jetzt auch Ägypten ein, und zwar nachdem der IS ein Video veröffentlichte, das die Enthauptung koptischer Christen aus Ägypten zeigt. Es sollen insgesamt 21 Opfer sein. Sie wurden vor Wochen in Libyen entführt. Einzelheiten von Carsten Küntop.
Gebete in der Kirche von El Aur. Aus diesem Dorf in der oberägyptischen Provinz Minya stammten 13 der ermordeten Christen, allesamt Gastarbeiter und aus einfachsten Verhältnissen. Priester Stephanus berichtet im Fernsehen.
Die vorherrschenden Gefühle hier sind die der Trauer und des Schmerzes in allen Dörfern, bei allen Menschen. Diese Wunde und dieser Schmerz treffen alle Ägypter und nicht nur die Christen.
Die Christen von El Aur trauern nicht alleine. Auch muslimische Geistliche kamen im Laufe des Tages in die Gemeinde, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Präsident Abdel Fattah al-Sisi besuchte am Vormittag die koptische Kathedrale in Kairo. Dem Papst der Kopten versicherte er seine Solidarität mit den Christen im Land. Ägyptens Antwort auf das neue IS-Video kam prompt. Noch in der Nacht griff die Luftwaffe Ziele in Libyen an, Trainingslager, Waffendepots und Stellungen des IS. In einer Mitteilung, die im Fernsehen verlesen wurde, erklärte die Armee, alle Ziele habe man getroffen und die Jets seien danach unversehrt zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt.
An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Vergeltung und Rache an Mördern und Verbrechern eine von uns zu erfüllende Pflicht ist. Jeder soll erfahren, dass die Ägypter ein Schutzschild zum Bewahren der Landessicherheit und ein Schwert zum Erschlagen des Terrors und Extremismus haben.
Die Luftwaffe Libyens war an den Angriffen beteiligt. Ihr Chef sagte, gemeinsam mit den Ägyptern habe man Ziele in Derna angegriffen, eine Hochburg des IS. Dann hätten die libyschen Jets noch die Städte Sirte und Benjawad angegriffen. Man habe 40 bis 50 IS-Kämpfer getötet. Später am Tag folgten weitere Luftangriffe. Gleichzeitig zur militärischen Antwort aktivierte der ägyptische Präsident Sisi seine Diplomaten. Noch am Abend sagte er in einer Fernsehansprache:
Ich habe unseren Außenminister beauftragt, sofort nach New York zu reisen und bei der UNO Gespräche zu führen und mit den Mitgliedern des Weltsicherheitsrates zu sprechen, damit die internationale Staatengemeinschaft in die Verantwortung genommen wird und die entsprechenden Maßnahmen gemäß der UN-Charta getroffen werden. Denn das, was in Libyen passiert, stellt eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in der Welt dar.
Das ägyptische Außenministerium forderte die internationale Anti-IS-Koalition auf, den IS nicht nur in Syrien und im Irak anzugreifen, sondern auch in Libyen. Seit dem Sturz von Staatschef Muammar Gaddafi versinkt Libyen immer tiefer in Chaos und Anarchie. Das Land hat mittlerweile zwei Regierungen. Die international anerkannte sitzt in Tobruk, die andere in Tripolis. Milizen kontrollieren verschiedene Teile des Landes. Einige der Bewaffneten haben in letzter Zeit dem selbsternannten Islamischen Staat ihre Treue geschworen. Mit seiner immer größeren Präsenz in Libyen fordert der IS nun alle anderen Akteure im Land heraus. Für den Nachbarn Ägypten bedeutet das eine stetig wachsende Gefahr.
Zum ersten Mal seit Monaten gibt es im Osten der Ukraine einen Hauch von Hoffnung. Die vereinbarte Waffenruhe scheint trotz einzelner Gefechte weitgehend zu halten. Dennoch ist ein echter Waffenstillstand überhaupt nicht in Sicht, zumal das ukrainische Militär und die Separatisten den Abzug schwerer Waffen aus der Region heute abgelehnt haben. Und das, obwohl der Abzug schwerer Waffen Bestandteil des Abkommens von Minsk ist. Aus Moskau berichtet Markus Sambale.
An den Frontlinien in der Ostukraine ruhen die Waffen vielerorts, doch in zwei Gegenden liefern sich ukrainische Einheiten und Rebellen weiter Gefechte. in der Nähe der Hafenstadt Mariupol im Süden des Kriegsgebietes. Dort geht es um Geländegewinne in mehreren Ortschaften und in Debaltseve, wo seit Tagen tausende ukrainische Soldaten von Rebellen eingeschlossen sein sollen. Diese Kämpfe gefährden den kompletten Friedensplan. Denn ohne Waffenruhe weigern sich beide Seiten, ihre Panzer und Raketenwerfer abzuziehen. Armeesprecher Lysenko gab erneut den Rebellen die Schuld.
Die Bedingung für den Abzug der schweren Waffen ist, dass der erste Punkt der Minsker Vereinbarungen erfüllt ist, nämlich die Waffenruhe. 112 Angriffe sind aber kein Zeichen für eine Waffenruhe. Deshalb sind wir noch nicht bereit, die schweren Waffen abzuziehen.
Es sind verzweifelte Hilferufe aufgetaucht, angeblich von eingekesselten ukrainischen Soldaten, die Nachschub an Essen und Munition verlangen. Die ukrainische Armeeführung dementiert das und berichtet, die Truppen könnten weiter versorgt werden. Auch mehrere tausend Zivilisten sollen sich noch dort aufhalten. Nach Angaben einer geflüchteten Behördensprecherin werden Lebensmittel knapp. Rebellensprecher Basurin warf den ukrainischen Truppen vor, aufzurüsten.
Nach unseren Angaben haben die ukrainischen Streitkräfte an der Frontlinie bei Debaltseve heimlich schwere Waffen wie Raketenwerfer zusammengezogen. Wir befürchten, dass sie schießen, um von uns eine Reaktion zu provozieren, um es so darzustellen, als ob wir die Minsker Vereinbarungen verletzt hätten.
Ein objektives Bild der Lage gibt es nicht. Das könnten die Beobachter der OSZE liefern, die nach dem Minsker Abkommen die Feuerpause und die Waffenruhe eigentlich überwachen sollen. Doch sie wurden von den Separatisten nicht durchgelassen, wie der Leiter der Mission Ertuğrul Apakan beklagte.
Wir haben versucht, unsere Kontrolleure nach Debaltseve zu entsenden. Allerdings wurde unserem Team der Zugang von der sogenannten Volksrepublik Donetsk verweigert.
Die Menschen in der Ukraine sind nicht nur wegen des Kriegs im Osten des Landes besorgt, sondern zunehmend auch wegen der Wirtschaftslage. Die ukrainische Währung Grivna fiel heute auf einen neuen Tiefstand. In den vergangenen 2 Wochen verlor sie gegenüber dem Euro rund 60% an Wert. Gleichzeitig beschleunigt sich die Inflation. Die ukrainische Regierung rechnet inzwischen damit, dass die Preise in diesem Jahr um 26% steigen werden.
Der Countdown für Griechenland läuft und die Zeit wird knapp, denn in weniger als 2 Wochen endet das laufende Hilfsprogramm für die Griechen und niemand kann vorhersehen, was an den Finanzmärkten geschieht, wenn die neue griechische Regierung bis dahin kein frisches Geld bekommt. Seit heute Nachmittag beraten die Finanzminister der EU erneut mit ihrem griechischen Kollegen über eine Lösung im Schuldenstreit und die scheint weit entfernt.
Sehr skeptisch ist Wolfgang Schäuble, was die Chancen einer Einigung mit Griechenland angeht.
Die griechische Regierung hat sich offenbar gar nicht bewegt.
So der Bundesfinanzminister nach seiner Ankunft in Brüssel. Denn Athen lehne noch immer das Ende Februar auslaufende Hilfsprogramm ab, samt der darin enthaltenen Spar- und Reformauflagen. Solange Athen aber das bestehende Programm nicht akzeptiere, brauche er über eine Verlängerung desselben oder gar über ein neues Programm erst gar nicht nachzudenken, so Wolfgang Schäuble.
Ich habe jetzt überhaupt nicht über Optionen nachzudenken.
Das müsse er erst, wenn Athen das Hilfsprogramm akzeptiere. Dann könne man auch über alle technischen Details reden, zum Beispiel über eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes für das Kreditangebot, unterstreicht Wolfgang Schäuble in Brüssel. Auf die Frage, ob er eigentlich wisse, was Griechenland konkret wolle, entgegnet der Bundesfinanzminister.
Nein, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das nicht klar ist.
Und fragt die Journalisten in Brüssel.
Kennen Sie jemanden, dem es klar ist?
Zumindest was er nicht will, hat Griechenlands Finanzminister Yannis Varoufakis in einem Meinungsartikel für die New York Times formuliert. Griechenland wolle nicht als Schuldenkolonie behandelt werden und die Athener Regierung akzeptiere keine sogenannten Reformprogramme, die auf arme Pensionäre zielten, während gleichzeitig die weit verbreitete Korruption in Griechenland nicht angegangen werde, schreibt der Finanzminister aus Athen und fügt hinzu, damit die Regierung die Bevölkerung für die notwendigen Reformen gewinnen könne, bitte Athen die Geldgeber um einige Monate finanzieller Stabilität. Was im Klartext bedeutet, Athen will die letzte Milliardentranche aus dem Hilfsprogramm als Überbrückungskredit. Doch welche Auflagen die neue griechische Regierung dafür zu akzeptieren bereit ist und welche nicht, darüber schweigt der neue griechische Finanzminister Varoufakis. Doch sein österreichischer Amtskollege glaubt zu wissen, was Athen wirklich will.
Dass sie die Konditionen eines möglichen zukünftigen Programms in das alte Programm hineinpacken.
Das aber sei mit den Kreditgebern nicht zu machen, betont Österreichs Finanzminister Schelling in Brüssel. Diese Kreditgeber sind der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission. Bis vor kurzem wurden die drei als Troika bezeichnet. Doch um Athen entgegenzukommen, sprechen die Finanzminister der Euro-Staaten ab sofort nur noch von Institutionen. Und die treffen sich auch nicht mehr in Athen, um einen Blick in die griechischen Bücher zu werfen, sondern nur noch in Brüssel. Zumindest auf der protokollarischen Ebene hat die neue griechische Regierung also einen Erfolg errungen vor der Sitzung der Eurogruppe in Brüssel.
Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder dürften hart werden, denn die Angestellten der Länder verdienen inzwischen fast 4% weniger als ihre Kollegen im Bund oder in den Kommunen. Und das wollen die Gewerkschaften mit aller Kraft ändern. Mehr dazu von Johannes Frevel.
5,5% mehr Lohn monatlich, jedoch mindestens 175 Euro mehr. Das verlangen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes für die rund 800.000 Angestellten der Bundesländer. Zudem sollen die meisten Befristeten in Dauerarbeitsverhältnisse umgewandelt werden. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, TDL, weist die Forderung, die die Länderhaushalte mit mindestens 6 Milliarden Euro zusätzlich belasten soll, zurück. Jens Bullerjahn, Finanzminister in Sachsen-Anhalt und TDL-Verhandlungsführer, betonte, er werde kein Arbeitgeberangebot vorlegen. Mit Bewegung am Tariftisch ist nach Arbeitgeberangaben frühestens im März zu rechnen. Nach der für Mitte März geplanten dritten Tarifrunde dürften die Gewerkschaften vor der Frage von Arbeitskämpfen stehen, wenn es keine Einigung gibt. Eine Schlichtung ist in der Ländertarifrunde ausgeschlossen. Ein Tarifabschluss muss notfalls erstreikt werden.
Der Karneval im Rheinland erlebt heute mit den Rosenmontagsumzügen eindeutig seinen Höhepunkt. Millionen Menschen feiern auf den Straßen und in den Kneipen und begleiteten tagsüber begeistert die Umzüge in Köln und Düsseldorf. Eine spannende Frage war, wie werden politische und gesellschaftliche Themen angegangen? Trauen sich die Wagenbauer an Religions- und Fanatismuskritik heran? Vor wenigen Wochen wollten die Kölner noch darauf verzichten. Martin Schütz hat sich für uns in den Kölner Zug begeben und hingehört.
Bei strahlendem Sonnenschein haben sich in Köln gut 1,3 Millionen Jecken den Rosenmontagszug angesehen. Arm in Arm haben Immis, also Zugezogene, und Kölner geschunkelt, getanzt, Kölsch miteinander getrunken und Kamelle gesammelt.
Wir kommen aus den Niederlanden, Süden. Wo wir leben, wir sind das noch nicht benannte Viertel, Fädel vom Köln.
Ich bin mal ursprünglich von außerhalb gekommen, jetzt aber seit langer Zeit Kölner. Und von daher lebe ich auch mit dieser Tradition.
Aus Bayern. Das muss man noch mal sehen. Das hat man noch nicht gesehen. Nur durch den Fernsehen, alles drum und dran. Aber wir haben gesagt, wir fahren noch mal her und schauen uns das mal an. Aber es ist hervorragend. Bisher.
Ich bin nicht aus Köln, wir sind aus Langenfeld, liegt zwischen Düsseldorf und Köln. Da muss man sich entscheiden und für mich war die Entscheidung klar, Köln.
Im Kölner Rosenmontagszug sind auch zwei Wagen unterwegs, die den Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo thematisieren. Darauf sieht man zum Beispiel, wie ein Jeck ein Beet aus Buntstiften gießt und ein zartes Pflänzchen aus diesem Beet sprießt. Darauf steht Narrenfreiheit. Im Vorfeld hatte es Diskussionen gegeben, weil das Kölner Festkomitee einen anderen Charlie Hebdo-Wagen wieder zurückgezogen und man sich in Köln Gedanken um die Sicherheit am Zugweg gemacht hatte. Nach der Absage des Karnevalszugs in Braunschweig haben sich viele Kölner Jecken mit gemischten Gefühlen an den Zug gestellt.
Man hat das im Hinterkopf, aber ich finde, man sollte da keine allzu große Angst haben. Ich sehe das ganz locker.
Also ich hatte schon auch ein bisschen gemischte Gefühle, ob irgendwas, aber ich denke, dass wir gut abgesichert sind.
Das gibt es auf der ganzen Welt und wir haben auch keine Garantie, dass wir morgen früh aufstehen. Also in dem Sinne, Kölle Alarv.
Und Kölle Alarv wird man wohl noch bis in die frühen Morgenstunden hören. Denn nach dem Zug ist noch lange nicht Schluss für die Jecken.
Man feiert zu Hause weiter. Das ist Kölner Karneval.
Weiter feiern. Morgen noch feiern und morgen ist ein Endspurt.
Ausruhen, zuerst einmal ins Hotel fahren, ein bisschen ausruhen und dann noch mal ein bisschen relaxen. In die Stadt noch mal rein ein bisschen. Ja, gemütlicher Abend noch machen. Ich glaube, das wird ein gut.
Treiben lassen. Das hat schon mal so geklappt, dass wir in der Bahn gesessen haben, nach Hause wollten, dann jemand gefragt hat, ey, wo geht es denn hier in die Südstadt? Und dann sind wir wieder mit umgedreht und dann mit dem noch ein bisschen gefeiert. Also einfach ein bisschen gucken, was könnte.
Besonders die Kneipen rund um den Zugweg sind jetzt schon randvoll. Morgen feiern die Jecken dann traditionell in ihren Fädeln, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist.
Gute Stimmung also im Rheinland. Und damit endet für heute auch das Echo des Tages. Sie können sich die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast laden unter unseren Internetadressen wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.